Ein Mann in Schottland, der einige Jahre zuvor seine Frau und auch mehrere seiner Kinder begraben hatte. Er lehnte eines Tages über einer kleinen Mauer auf dem Friedhof und betrachtete die Stelle auf dem Friedhof, wo ihre Leichen begraben lagen. Jemand kam vorbei und beobachtete diese nachdenkliche Haltung dieses Mannes und fragte ihn: Was beschäftigt dich? Und er sagte: Ich schaue auf den Staub, der dort liegt, und staune über die unauflösliche Verbindung zwischen ihm und dem Herrn Jesus Christus, der in Herrlichkeit ist. Ich staune über die unauflösliche Verbindung zwischen ihm, diesem Staub, und dem Herrn Jesus Christus, der in Herrlichkeit ist. Das Begräbnis der Gläubigen ist ein Akt der Hoffnung und ein Bekenntnis des Glaubens. Wenn ein Christ stirbt, dann ist seine Seele beim Herrn, haben wir gelernt, während der Leib im Grab ruht bis zur Auferstehung. Aber ja, diese Auferstehung ist eine klare und deutliche Lehre der Schrift. Und zwar eine leibhaftige Auferstehung von den Toten. An dem Tag, an dem Jesus wiederkommt und alles neu macht, da wird er auch die Leiber der Gläubigen auferwecken und ihre Seelen werden sich wieder mit den Leibern verbinden. Und so wird die ganze Person vor Gott gestellt werden. Und davon spricht auch der Judasbrief in den letzten Versen. Judasbrief, Vers 24 und 25. Hier lesen wir: Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Retter, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeiten. Amen. In unserem kleinen Katechismus heißt es in der 40. Frage: Welche Wohltaten empfangen die Gläubigen von Christus bei der Auferstehung? Die Antwort lautet: Bei der Auferstehung werden die Gläubigen in Herrlichkeit auferweckt, öffentlich anerkannt und am Tag des Gerichts freigesprochen werden und in der völligen Freude an Gott bis in alle Ewigkeit vollkommen selig sein. Wir wollen uns diese Wohltaten bei der Auferstehung in drei Punkten anschauen. Erstens die herrliche Auferweckung. Die Auferstehung bedeutet, dass die Seelen der Gläubigen sich wieder vereinen mit ihrem Leib, der bis dahin im Grab lag oder auf eine andere Weise dem Verfall preisgegeben war. Das Himmelreich ist kein körperloser Ort, wo Seelen auf Wolken schweben, sondern die Bibel lehrt eindeutig, dass Gott einen Tag bestimmt hat, an dem er die Toten auferwecken wird, so wie er auch Jesus Christus von den Toten leibhaftig auferweckt hat. Und hier in Judas Brief, Vers 24, heißt es: Gott vermag die Gläubigen vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen. Und dieses Hinstellen ist ganz wörtlich gemeint. Es kommt der Tag, da werden die Toten auferstehen aus den Gräbern und sie werden vor Gott stehen. Als ganze Person, mit Leib und Seele. Sie werden hingestellt vor Gott. Und nun staunen wir vielleicht, wie der schottische Mann auf dem Friedhof. Wie der Staub dennoch unauflöslich mit Christus verbunden ist. Wir wissen, dass ein Körper im Grab mit der Zeit verwest. Er wird wieder zu Staub. Staub zu Staub, Asche zu Asche. Und egal, wie verfallen oder verbrannt ein Körper ist. Dennoch sagt die Bibel nicht, dass die Gläubigen einen völlig neuen Leib bekommen für ihre Seele, sondern sie spricht von der Auferstehung oder Auferweckung des Leibes. Das, was gestorben ist, es wird wieder aufstehen. Das, was da niederliegt, wie in einem Schlaf, es wird aufgeweckt werden. Gott vermag, selbst die Körper der Gläubigen zu bewahren. Jesus gehört auf unser Körper. Nicht nur unser Herz, nicht nur unsere Seele. Und die Gläubigen, sie warten laut der Schrift auf die Erlösung ihres Leibes. Nicht nur die Erlösung der Seelen, auch die Erlösung des Leibes. Denn Jesus hat durch seine Auferstehung den Tod besiegt. Und weil er auferweckt worden ist, werden auch wir auferstehen. Jesus hat den Tod besiegt. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Die Toten werden auferstehen. In Jesaja 26, Vers 19, da heißt es, deine Toten werden lebendig, meine Leichen wieder auferstehen. Wacht auf und jubelt, Bewohner des Staubes, denn ein Tau der Lichter ist dein Tau und die Erde wird die Schatten gebären. Philipper 3, 21 schreibt Paulus, über Gott, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Paulus spricht hier von einer Umgestaltung, nicht von einer Neugestaltung oder einer Neuschöpfung des Leibes. Der allweise und allmächtige Gott wird also aus dem Staub unserer Leiber, egal wie verfallen und zerstreut er auch sein mag, wieder einen vollständigen Leib gestalten. Bei der Auferweckung bekommen die Gläubigen also wieder einen Leib, der direkt mit ihrem irdischen Leib verbunden ist. Hier besteht eine Verbindung. Eine Dauerhaftigkeit, der Leib, der begraben wurde, der gestorben ist, er wird wieder auferstehen. Aber gleichzeitig ist dieser Auferstehungsleib verändert, ja umgestaltet. Der Leib der Niedrigkeit wird umgestaltet werden in einen Leib der Herrlichkeit, gleichförmig gemacht dem Leib der Herrlichkeit. Also wir bekommen einen Auferstehungsleib, der so ist, wie der Leib Jesu nach seiner Auferstehung. Es gab, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, es gab Menschen, die sind gestorben und wieder auferweckt worden, aber zurück in den natürlichen Leib. So wie Lazarus. Er war tot, er ist auferstanden, aber er hatte immer noch einen irdischen Leib und ist wieder gestorben. Christus ist der erste Mensch, der gestorben ist und auferstanden ist mit einem Auferstehungsleib. Er ist der Erstling der Auferstehung, in diesem Sinne, in diesem vollen Sinne, einen neuen Auferstehungsleib der Herrlichkeit zu haben. Und unser Leib wird seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig gemacht werden. Und bei Jesus wissen wir, es war der gleiche Leib. Er trug sogar noch die Wundmale an sich. Und wir wissen auch, es war ein physischer Leib. Er sagte zu seinen Jüngern, hier, fasst mich an und gebt mir zu essen. Er aß gebratenen Fisch und sagt, ein Geist kann nicht essen und kann nicht betastet werden. Dieser Auferstehungsleib ist ein physischer Leib, nicht nur irgendwie eine bloße Geistererscheinung. Und dennoch war der Leib anders als zuvor. Er konnte plötzlich erscheinen und wieder verschwinden. Er konnte durch geschlossene Türen hindurchgehen. Er war nicht im gleichen Maße an die natürlichen Gesetzmäßigkeiten dieser Erde gebunden. Und in diesem Sinne wird der Auferstehungsleib auch ein geistlicher Leib genannt. Was aber eben nicht bedeutet, dass dieser Leib immateriell ist oder nicht physisch ist. Paulus erklärt, vor allem in 1. Korinther 15, dass dieser Leib nicht mehr vergänglich ist, sondern unsterblich, unverweslich. Und er vergleicht die Tatsache, dass der Auferstehungsleib mit dem natürlichen Leib sowohl verbunden ist, als auch tatsächlich verändert mit dem Bild eines Samenkorns. Es wird in die Erde gelegt und es stirbt. Und dann keimt es und wird zu einer Pflanze. Die Pflanze sieht ganz anders aus als das Samenkorn. Und dennoch ist es keine ganz andere Pflanze, sondern aus dem Samenkorn entstanden. Hier ist eine direkte Verbindung und doch eine ganz andere Kraft und Herrlichkeit. Diese leibliche Auferstehung ist kein natürlicher Prozess. Auch keine Leistung der menschlichen Seele, die ihren Körper irgendwie wieder zusammenbaut, sondern es ist Gott selbst, der diese Auferstehung bewirkt. So wie die ganze Dreieinigkeit involviert war bei der Auferstehung Jesu, so erfahren wir auch in der Schrift, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist involviert sind in der Auferweckung der Gläubigen. Aber eine besondere Rolle spielt dabei der Heilige Geist, von dem wir lesen in Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Er wird eure sterblichen Leiber lebendig machen. Und wann wird dies geschehen? Wenn Jesus Christus wiederkommt. Beim Schall der Posaune werden die Toten auferstehen und diejenigen, die zu der Zeit noch auf der Erde leben, werden in einem Augenblick verwandelt werden und ebenfalls einen Auferstehungsleib bekommen. Denn mit diesem irdischen Leib werden wir nicht in das Reich Gottes, in das Himmelreich hineingehen, sondern nur mit dem Auferstehungsleib. Aber diejenigen, die noch nicht gestorben sind, sondern zu der Zeit leben, von denen schreibt Paulus, sie werden überkleidet werden, sie werden einen Auferstehungsleib bekommen in einem Augenblick und sie werden dann erhoben, Christus und den auferstandenen Gläubigen entgegen, entrückt werden in den Himmel, in die Wolken und kommen dann mit ihm und den verstorbenen Heiligen auf die Erde. Doch diese Auferstehung der Toten, sie betrifft nicht nur die Gläubigen, sondern alle Menschen. Alle Menschen werden auferstehen von den Toten. Jesus lehrt in Johannes 5, Vers 28 und 29, wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören, die Stimme Jesu, und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Es werden also alle Menschen auferweckt werden. Und alle Menschen, auch die Seelen der Gottlosen, werden einen Leib bekommen. Und über diese Auferstehung des Gerichts werden wir dann das nächste Woche hören. Zunächst wollen wir aber festhalten, dass alle Menschen mit Auferstehungsleibern vor Gottes Herrlichkeit und den Herrn Jesus Christus gestellt werden, an dem Tag, an dem er wiederkommt. Zweitens, die Wohltaten am Tag des Gerichts. Direkt nach der Auferstehung der Leiber und die Versammlung aller Menschen aus allen Nationen folgt das Gericht Gottes. Gott, er wird alle Menschen auferwecken, um sie alle zu versammeln vor seinem Thron. Und unser Vers aus dem Judasbrief, er geht auf diesen Moment ein, wo die auferstandenen Gläubigen vor der Herrlichkeit Gottes stehen. Und hier kommt es zu besonderen Wohltaten der Gläubigen. Zum einen wird Gott in Christus die Gläubigen öffentlich anerkennen. Das bedeutet, an dem Tag, wo alle Menschen vor dem Thron Gottes versammelt sind, wird Jesus Christus die Gläubigen öffentlich bekannt machen und bestätigen, ja, sie sind Gottes Kinder. Jesus wird sagen, ja, diese gehören zu mir. Sie gehören damit auch zu Gott. Jesus sagt, er wird die Gläubigen bekennen vor seinem Vater und vor seinen Engeln. Er wird sie bekennen. Die Propheten zeigen auf, dass diese öffentliche Anerkennung sogar zur Scham und zur Schande aller Feinde dienen wird, die es sehen und hören werden, die einst die Gläubigen gehasst und verfolgt haben. In diesem Leben gibt uns der Geist Gottes in uns das persönliche Zeugnis, dass wir zu Gott gehören, dass wir Kinder Gottes sind. Aber an dem Tag, an dem Tag des Gerichts, wird Gott vor aller Welt und allen Engeln die Gläubigen als seine Kinder und sein Volk bekennen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Jesus wird zu den Heiligen sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Dies ist der Moment, wo es keinen Zweifel mehr geben wird an der Heilsgewissheit. Dies ist der Moment, wo die Christen keine Angst mehr haben werden, ob ihr Glaube echt war, ob all das stimmte, was sie gehört und gelehrt bekommen haben. In diesem Moment wird deutlich, Gott selbst hat es anerkannt. Und vor aller Welt und allen Engeln bestätigt, dieser Christ gehört zu mir. Hier ist alles Straucheln, alles Zögern vorbei. Hier wird öffentlich erklärt, wer im Buch des Lebens steht. Und auch die guten Werke, obwohl sie unvollkommen und mit vielen Schwachheiten behaftet sind, sie werden vor Gott angenommen werden und sogar belohnt werden durch die Gerechtigkeit Jesu Christi. In Matthäus 25, 23 heißt es, sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh hinein in die Freude deines Herrn. Oh, es gehört zu den Wohltaten der Auferstehung für die Gläubigen, dass Christus an diesem Tag vor der ganzen Welt bestätigen wird, der gehört zu mir. Und er darf eingehen in das Reich Gottes. Und all das, was er im Glauben und in der Liebe getan hat, es wird gewürdigt werden. Außerdem gehört zu den Wohltaten, dass die Gläubigen an diesem Tag des Gerichts öffentlich freigesprochen werden. Yes, es stehen ausnahmslos Sünder vor Gott. Da gibt es nicht einen einzigen Heiligen, der sagen kann, ich habe einen Überschuss an guten Werken. Nein, jeder derer, die dort vor dem Thron stehen, jeder Einzelne, hätte es aufgrund seiner eigenen Werke verdient, in den ewigen Tod, in die Hölle geschickt zu werden. Doch an diesem Tag werden alle Gläubigen in höchster Instanz vollkommen freigesprochen von allen ihren Vergehen und als gerecht, ja sogar als tadellos erklärt werden. Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja mehr noch, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Römer 8, 33 und 34. Nun, diese Freisprechung ruht selbstverständlich allein auf dem stellvertretenden Strafleiden Jesu Christi. Er hat die Sünden der Gläubigen auf sich genommen und alles vollständig abbezahlt. Die Schuld vollständig ausgelöscht. Am Tag des Gerichts werden darum diejenigen, die mit Jesus Christus verbunden sind durch den Glauben, vor aller Welt freigesprochen von all ihren Sünden und als gerecht, heilig, fleckenlos und ohne jeden Tadel präsentiert. Paulus sehnt sich nach diesem Tag, nachdem er von den Korinthern teilweise sehr hart angegriffen wurde und so manche Falschheit und Heuchelei angeklagt wurde, schreibt er in 1. Korinther 4, Vers 4 und 5, denn ich bin mir keiner Schuld bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Mit diesem Tag ist darum ein Ende aller Zweifel, aller Ängste und Verleumdungen der Gläubigen. Und dem alleinigen Gott, unserem Retter durch Jesus Christus, unserem Herrn, gebührt die Ehre für diese Wohltaten. Oh, dieser Tag, der ein Tag des Zornes ist, ein finsterer Tag für so viele Menschen, es wird ein Tag großer Segnung sein für alle Gläubigen, wo Gott sie durch Christus anerkennen wird und vollkommen freisprechen wird. Und in der Folge werden die Gläubigen dann mit Christus sitzen und sogar teilhaben an dem Gericht über die gottlosen Engel und Menschen. Drittens, die Wohltaten der Ewigkeit. Nach dem Tag des Gerichts folgt die völlige Freude im Reich der Herrlichkeit. Auf das Gericht folgt die Ewigkeit. Judas spricht hier von dem Jubel der Erlösten. Sie werden mit Jubel vor die Herrlichkeit gestellt werden. Warum ist das Himmelreich so eine völlige Freude? Nun, zum einen aufgrund der Freiheit von allem Bösen. Wir werden frei sein von all dem Elend unseres Leibes hier auf der Erde. Von all der Niedrigkeit unseres Leibes. Es wird keinen Tod mehr geben. Und damit auch keine Krankheit. Es wird keine Trauer mehr geben. Und kein Geschrei. Kein Schmerz. Nichts, was uns in dieser Zeit so oft die Freude raubt. Wenn man merkt, okay, ich habe Grund zur Dankbarkeit, aber mir schmerzt es hier. Und ich trauere über diesen Verlust. Und ich merke, wie ich einen Schmerz spüre. Ja, im Himmelreich werden die Gläubigen frei sein von all den Schwachheiten. Die Propheten sagen, da wird keiner mehr sein, der sagen wird, ich bin schwach. Sondern sie werden alle stark sein, so wie David und seine Helden. Ja, selbst der Schwache kann sagen, ich bin stark. Er wird erneuert werden in vollkommener Kraft. Diejenigen, die vielleicht gebrochen waren durch so manche Krankheiten und manche Hindernisse, sie werden in Kraft und Jugendlichkeit im Himmelreich von all ihrer Schwachheit befreit sein. Die Bibel sagt, niemand wird mehr hungern oder dürsten, sondern völlig gesättigt sein. Sie werden ruhen von all den Mühen dieser Zeit. Und nicht nur das Elend und die Gefallenheit unseres Körpers, nicht nur davon werden wir frei sein, sondern auch von jeglicher Sünde. Wir werden völlig heilig und tadellos, vollendet gerecht sein. Wie oft ist unsere Freude in dieser Zeit doch noch getrübt, weil wir merken, oh, da kriecht wieder Sünde in unserem Herzen hinauf. Ich habe etwas Erfreuliches erlebt und ich merke, wie der scheußliche Stolz sich emporhebt und will alles verzehren. Oder wie ich etwas empfange und plötzlich kommt der Neid hervor, weil mein Bruder oder meine Schwester noch mehr empfangen hat als ich. Und alles, es wird so betrübt und verdorben durch die noch innewohnende Sünde in uns. Aber wir werden jubeln, weil keine Sünde mehr da ist, weil keine Unreinheit mehr da ist, weil keine Versuchung zum Bösen mehr in unserem Herzen aufkommt. Und auch in der ganzen Umgebung, nichts wird uns mehr betrüben. Wir werden nicht mehr traurig sein über den Mangel oder die Sünde, das Elend von anderen um uns herum. Nein, im Himmelreich werden alle frei sein von Sünde und frei sein von aller Schwachheit und Not und Elend. Und somit wird alles nur ein Grund sein, uns noch mehr zu freuen. Und darum nicht nur das Freisein von all dem Bösen, sondern wir werden auch eine völlige Freude haben aufgrund der Erfüllung an der höchsten Freude. Hier im Katechismus heißt es, dass wir völlige Freude an Gott haben werden. Völlige Freude an Gott. Jesus und die Apostel, sie bestätigen vielfach, dass wir Gott sehen werden. Wir werden sein Angesicht schauen. Gott wird unter den Seinen wohnen und wir werden ihn sehen, wie er ist. Ja, in diesem Leben erkennen wir nur stückweise und trübe. Aber dann werden wir ihn sehen, wie er ist, in seiner Herrlichkeit. Und wir werden wahrhaftige Gemeinschaft mit ihm haben, ohne jegliches Hindernis, ohne irgendwelche Ablenkung, ohne irgendetwas, was uns wegzieht von ihm. Und es wird eine völlige Freude sein, ein nie endender Quell der Freude, wenn wir uns jeden Tag neu an der unendlichen Herrlichkeit Gottes erfreuen. Und es wird nie langweilig werden, weil Gott unendlich ist. Wir werden immer wieder etwas Neues finden, woran wir uns an ihm erfreuen können. Und nicht nur ein wenig, sondern erfüllende Freude. Wir werden schöpfen wie aus einer Quelle und sie niemals zum Ende bringen, sondern ein steter und unausschöpflicher Quell der Herrlichkeit ist der Herr. Und Gott wird alles in allem sein. Die einzige Ursache unbegrenzter und erfüllender Freude wird Gott selbst sein. Die Gemeinschaft mit ihm. Nichts wird uns von ihm vorziehen, sondern wir werden ihm dienen und wir werden jeden Tag gute Frucht bringen und uns an allen Engeln und allen Heiligen und aller Schönheit und aller Güte erfreuen können, weil Gott die Mitte und der Ursprung dessen ist. Und wir werden ihn in allem verherrlichen können, in all unseren Gedanken, in all unserem Reden, in all unseren Taten, ohne eine Ausnahme. Im Psalm 16, Vers 11 heißt es, du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Und im Psalm 17 heißt es, ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, wenn ich erwache mit deinem Bild. Es sprengt unsere Vorstellungskraft. Aber auf den Tag des Gerichts folgt die völlige Freude. Die völlige Freude des Himmelreiches. Die völlige Seligkeit, wo nichts mehr den Frieden und die Ruhe und diese vollkommene Erfüllung und den Genuss trübt oder unterbricht. Und das Ganze in alle Ewigkeit. Ja, unserem Herrn sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeiten. Das, was Gott geplant hat vor aller Zeit, was er gewirkt hat in dieser Zeit, oh, wir werden uns daran erfreuen in alle Ewigkeiten. Diese Freude, sie wird kein Ende haben. Und mit der Auferstehung der Gläubigen und dem Gericht beginnt dann die ewige Herrlichkeit, die wir genießen werden als ganze Person in Leib und Seele. Und drei kurze Anwendungen. Erwarte das ewige Leben. Nun, es gibt viele Dinge, die sind noch geheimnisvoll. Und die sind nicht bis in alle Details beschrieben im Wort Gottes. Aber die Tatsache, dass wir auferstehen werden mit einem Leib, sie hilft uns, das Himmelreich zu erwarten. Es bedeutet nämlich, dass alle leiblichen und seelischen Freuden nur ein Vorschatten sind von dem, was wir erleben werden. Alle leiblichen und seelischen Freuden, die nicht mit Sünde beschmutzt sind, sie sind nur ein Vorschatten auf die leiblichen und seelischen Freuden des Himmelreiches. Und alle leiblichen und seelischen Traurigkeiten, Betrübnisse und Schmerzen, sie erinnern uns daran, es kommt eine Zeit, da wird all das vorbei sein. Keine Krankheit, kein Schmerz, keine Not. Das heißt, sowohl Freud als auch Leid soll uns dazu helfen, die Auferstehung und das ewige Leben zu erwarten, uns daran zu erfreuen. Und wir dürfen jetzt schon uns etwas vorstellen. Und tatsächlich, auch in den Propheten, ist eine Fülle von Bildern, wie das Himmelreich dargestellt wird. Wie eine große Ernte, wie ein großes Festmahl, wie die Freude in ganz unterschiedlichen Bildern dargestellt wird, als eine Stadt voller Herrlichkeit. Und so können wir auch diese irdischen Bilder durchaus gebrauchen, sollen sie gebrauchen. Denn das Himmelreich ist nicht nur irgendwie eine andere Sphäre, eine andere Geistsphäre, sondern Gott wird Himmel und Erde erneuern und unseren Leib neu gestalten in Herrlichkeit. Und wir werden ihn genießen und alle seine Gaben mit all unseren Vermögen und all unseren Sinnen. Und dann bekenne den Herrn in dieser Zeit. Nun, wir erwarten die Zeit, wo Christus die Gläubigen bekennen wird, vor dem Vater und den Engeln und all den Menschen, die vor dem Thron Gottes stehen. Aber er sagt auch, wer mich bekennen wird in dieser Zeit, den werde ich bekennen. Wer mich aber nicht bekennt, den werde auch ich nicht bekennen. Es ist notwendig, dass wir als Christen unseren Glauben bekennen in dieser Zeit. Dass wir uns zu Christus bekennen, auch wenn es so manchen Spott oder sogar Hass nach sich zieht. Wir sind aufgefordert, unseren Glauben nicht einfach nur still für uns zu haben, sondern Christus zu bekennen in dieser Welt. Und der Tag des Gerichts, er wird ein Lohn dafür sein. Ja, eine Freude, wo Christus uns bekennen wird, selbst im Angesicht unserer Feinde, dass er sagen wird, ihr Bekenntnis war richtig. Sie gehören zu mir. Und es kann uns ermutigen, in dieser Zeit, trotz all der Anfeindung, obwohl es vielleicht peinlich scheint, obwohl es vielleicht manchmal unangenehm ist, in manche Situationen hineinzugeraten, wo wir wissen, oh, das führt nur zu Spott und Gelächter. Lasst uns Christus bekennen hier in dieser Zeit und daran denken, dass er die Seinen bekennen wird, vor dem Vater und allen Engeln. Und zuletzt, glaube an den Herrn Jesus. Er ist der einzige Grund, warum wir freigesprochen werden können. am Tag des Gerichts. Und der Tag des Gerichts ist kein Lotto. Ist nicht irgendwie ein Zufallsgenerator, wer Glück hat, kommt durch. Es ist nicht etwas, was uns auch in dieser Zeit völlig ungewiss sein muss, sondern wir haben eine Botschaft, einen Aufruf, Glaube an den Herrn Jesus Christus zur Vergebung deiner Sünden. Und da, wo wir im Glauben mit Christus verbunden sind, da werden wir am Tag der Auferstehung und des Gerichts freigesprochen werden. Darum prüfe heute, ob du im Glauben stehst, ob Christus für deine Sünden bezahlt hat, ob du an ihn glaubst, ob du zu ihm gehörst. Dazu helfe uns Gott. Amen.